Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hallo. Ich melde mich heute etwas überraschend mit einer Spezialfolge zum Thema Einsamkeit. Einsamkeit ist das Thema, zu dem ich am meisten Resonanz bekommen habe. Und zwar sowohl von betroffenen Menschen, die Einsamkeit als große Belastung erleben und die vielleicht auch mitverursacht durch Einsamkeit und Isolation möglicherweise psychisch erkrankt sind. Ich habe aber auch ganz, ganz viel Resonanz bekommen von denjenigen, die sich ehrenamtlich oder im privaten Bereich oder auch beruflich gegen Einsamkeit engagieren und sich dafür stark machen, dass sich alle in dieser Gesellschaft mitgenommen fühlen. Und genau für euch ist diese heutige Sonderfolge. Ich habe im Kontext von Einsamkeit und auch der Forschung zum Thema Einsamkeit schon ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, zu treffen. Und in dieser Podcast-Folge hört ihr ein Gespräch mit ihm. Und eine ganz tolle Information, die platziere ich direkt mal hier vorneweg. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat 2 Millionen Euro locker gemacht, um Engagement in NRW zu belohnen. 2000 Projekte werden mit je 1000 Euro unbürokratisch unterstützt. Das heißt, wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer ein tolles Projekt gegen Einsamkeit kennst oder vielleicht sogar selber leitest, dann guck unbedingt mal in die Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Da findest du den Link, wo du deine 1000 Euro Unterstützung beantragen kannst. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Herrn Wüst über Einsamkeit. Herr Wüst, erstmal bedanke ich mich ganz herzlich.
Sehr, sehr gerne. Schön, Sie wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Unsere Universen berühren sich ja sozusagen beim Thema Einsamkeit. Mhm. Und jetzt mal nur so für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Sie wissen natürlich, dass ich als Psychotherapeutin mich mit Einsamkeit befasse. Einsamkeit macht krank und Krankheit kann einsam machen. Mhm. Warum ist das für Sie als Politiker ein wichtiges Thema?
Ja, es ist auch politisch. Ich glaube, es ist einfach eine neue soziale Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Ich bin drauf gekommen zum Ende all der Einschränkungen, die wegen der Pandemie notwendig waren, weil da lag das Thema Einsamkeit auf der Hand. Einsamkeit auch bei jungen Leuten, wenn man von Einsamkeit spricht, denken viele Leute zuerst an ältere Menschen. Da war aber völlig klar, durch die Einschränkungen nicht in die Schule gehen zu können, Jugendarbeit ging nicht und so weiter, war das auch ein Thema für junge Leute. Und deswegen habe ich hingeschaut und wie das so ist, wenn man hinschaut, wenn man auch hinhört, begegnet es einem immer häufiger. Und ich habe dann sehr schnell gelernt, dass das nicht nur die individuelle Sache ist, klar, psychische Erkrankungen, auch das Thema Bluthochdruck und alle möglichen somatischen Erkrankungen sind Folge auch von Einsamkeit, aber es macht auch was mit Leuten. Es macht auch was mit ihrer Art, auf die Welt zu schauen. Wer lange einsam ist, der ist empfänglicher für demokratiezersetzende, extremistische, inhaltliche Positionen, politische Positionen. Und insofern ist es eine soziale Frage, eine medizinische Frage, aber auch eine Frage, die darüber hinaus für unsere Gesellschaft wichtig ist. Und deshalb ist es auch ein Thema für mich.
Und Sie haben ja eine Forschungsarbeit mit angestoßen von der Professor Maike Luhmann, die ja genau das auch gezeigt hat tatsächlich. Die hat sich insbesondere mit der Einsamkeit unter jungen Menschen befasst. So im Rückblick, ich weiß, hinterher wissen wir alle immer viel mehr. Aber jetzt, da wir wissen, dass Einsamkeit zu einem großen Problem geworden ist, die Maßnahmen, die während der Corona-Pandemie, Sie sagten gerade, notwendig waren, würden Sie das aus heutiger Sicht anders bewerten, da Sie jetzt die anderen Folgen kennen?
Also ist ja nicht so, dass wir damals schon nicht drauf gekommen wären, dass das nicht gut ist, wenn Kinder nicht in die Schule gehen. Alles, was wir damals entschieden haben, und ich bin ja mitten in der Pandemie erst Ministerpräsident geworden, auch Armin Laschet, mein Vorgänger, wir haben immer abgewogen. Teilweise sind wir dafür ja auch kritisiert worden, dass wir abwägen. Dass es dann inkonsistent aussah, weil wir dann mal Schulen auf hatten und dann wieder Schulen zugemacht wurden, Maske auf, Maske ab. Dafür sind wir ja kritisiert worden. Wir sind ja nicht dafür kritisiert worden hier in Nordrhein-Westfalen, dass wir irgendwie zu scharf waren, sondern dass wir immer wieder abgewogen haben und dann auch hin und her entschieden haben. Und trotzdem muss man sagen, dass der Schaden groß war. Und wenn man mit dem Wissen von heute unterwegs wäre, würde man vermutlich manches nochmal schärfer abwägen, nochmal mehr im Sinne der jungen Leute, auch vielleicht anders entscheiden.
Jetzt hat ja die Forschung von Frau Professor Luhmann ergeben, dass tatsächlich NRW eins der Bundesländer ist, die tatsächlich da auch eher schlecht abschneiden. Wir haben viele einsame Menschen, obwohl wir ja so bevölkerungsdicht sind. Wir sind so viele Menschen. Haben Sie da irgendeine Erklärung dafür, wie das ausgerechnet in den Ballungszentren dazu kommen kann?
Ja, wenn Sie Ballungszentren sagen, ist das vielleicht schon Teil der Antwort. Nur weil Menschen in großer Zahl auf engem Raum zusammenleben, heißt es nicht, dass sie mehr ein Auge aufeinander haben. Es ist dann auch oft anonymer. In einer gewachsenen Nachbarschaft auf dem Dorf ist das, was man dann auch kritisch manchmal soziale Kontrolle nennt, vielleicht ein bisschen größer. Da ist man dann vielleicht schon mal eher geneigt, bei dem Nachbarn, den man seit vielen Jahren kennt, mal zu klopfen und zu sagen, was los? Kommst du mal auf eine Bratwurst zum Fußball gucken dazu? Wo man das in der Stadt vielleicht nicht macht, weil man doch eher für sich lebt. Kann eine Erklärung sein. Das zeigt aber auch schon ein Stück weit, wo unser Handlungsspektrum ist oder wo unser Handlungsspektrum eben auch ein Stück limitiert ist. Wir können für manches und gegen manches Gesetze machen in der Politik. Das tun die Parlamente auch. Wir würden sofort ein Gesetz gegen Einsamkeit beschließen, aber es wird, glaube ich, jedem sofort klar, das bringt nichts. Sondern wir müssen vernetzen, informieren, auch Forschung, haben Sie angesprochen, wir haben auch ein bisschen Forschung bezahlt, um ein Dunkelfeld aufzuhellen. Am Ende geht es darum, dass sich Menschen um Menschen kümmern, dass Menschen bereit sind, den eigenen Schweinehund zu überwinden, die Hemmschwelle zu überwinden, mal auf jemanden zuzugehen, sich zu kümmern. Und das ist eben der Teil, wo man auch eigene Limitierung als Politiker lieber von vornherein sich klar eingesteht.
Sie haben gerade schon das Leben auf dem Dorf oder auf dem Land oder in einer kleinen Stadt angesprochen. Sie selber kommen aus Rehde, das darf man, glaube ich, als kleine Stadt bezeichnen. Ich habe in dieser kleinen Stadt länger gearbeitet und ich gebe Ihnen recht, da funktioniert...
Sie haben in Rehde gearbeitet?
Ja,
das ist ja ein Ding. In meiner Nachbarschaft wahrscheinlich.
Im Vinzenz-Hospital.
Ja, das ist in meiner Nachbarschaft.
Ja. Ja, genau. Das stimmt, da funktionieren manche Sachen anders. Gleichzeitig...
Ja, wobei man da auch... Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich sehe es jetzt auch... Sie haben mich eben nach einer Erklärung gefragt, warum in NRW dies und das anders ist. Auch in den kleinen Städten ist es längst nicht so, dass man da nicht nebeneinander herlebt. Mhm. Das gibt's da auch.
Ja, absolut. Zum einen das.
Ich will das nicht verklären.
Zum anderen, ich lebe ja selber nun mal auch eher ländlich und ich erlebe es schon auch, dass da gerade Politik, Kommunalpolitik oft auch eher hinderlich ist. Insofern als zum Beispiel, wenn man mal ein Straßenfest organisieren möchte, garantiert jemand kommt und sagt, naja, wo ist denn euer Brandschutz? Wo ist denn der Fluchtweg? Habt ihr denn den Abstand zum Parkschild eingehalten und so weiter? Und dass einem, ja, bestimmtes Engagement gerade auch im ländlichen Bereich eher schwer gemacht wird. Und da erlebe ich Politik persönlich, das ist jetzt nur meine eigene Einschätzung,
Verwaltung, oder?
Verwaltung auch oft als eher schwierig und sperrig.
Das war ja jeder für Nachbarschaftsfeste. Also bei uns stellen wir ein paar Bierzeltgarnituren auf den Garagenhof. Aber
ich habe nicht gesagt, dass wir das nicht machen. Okay, aber wenn man einen Weihnachtsmarkt organisieren möchte, bekommt man das schon wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Das ist ja nur so ein Beispiel. Was könnten denn gute Beispiele sein, wie Politik, Sie sagten es schon, Menschen müssten eigentlich aktiv werden, aber wie kann Politik das unterstützen?
Also wir haben jetzt beispielsweise mal alle uns bekannten Initiativen und Möglichkeiten, auch was gegen die eigene Einsamkeit zu tun, mal sichtbar gemacht auf einer Homepage, wo man in dieser Menge über 450 verschiedene einzelne Themen sind da aufgelistet, das so noch nicht gehabt hat im Land. Wir unterstützen zum Beispiel Silbernetz, wo Menschen anrufen können, um einfach mal zu reden. Das stellt man sich, kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen. Ich konnte es mir auch nicht gut vorstellen, deswegen habe ich es mal eine halbe Stunde, stundenlang gemacht. Mit mehreren, ich glaube 3-4 Menschen gesprochen. Ich neige dann dazu, irgendwie zu fragen, was kann ich jetzt konkret für sie machen? Die wussten nicht, wer ich bin. Das gehört dazu, dass man dann nicht sagt, hallo, ich bin der Ministerpräsident. Dann überfährt man die Leute eigentlich eher. Und die wollten gar nichts Konkretes von niemandem, sondern die wollen einfach mal reden.
Entlastung.
So, Silbernetz unterstützen wir mit ein bisschen Geld. Das ist eine bundesweite Initiative. Wir machen jetzt einen kleinen Förderaufruf, also auch hier ein kleiner Förderaufruf. 2000 mal 1000 Euro für kleine Initiativen, wo es dann vielleicht ein bisschen Anschub fehlt, unterstützen wir, weil ich der Überzeugung bin, wie gesagt, ich kann kein Landesgesetz machen, mit dem ich Einsamkeit bekämpfe. Ich würde es sofort tun, aber unterstützen Leute, die da gute Sachen machen, das wollen wir mal probieren. Einfach, wenn es schief geht, müssen wir es auch ehrlich sagen, dass das nichts gebracht hat, aber wir haben das an einigen anderen Stellen auch mit kleinen Mitteln geschafft, Gutes zu bewegen. Und diese Einsamkeitschecks, so nennen wir das, wollen wir jetzt hier mal probieren.
Also diese Seite, ich hatte die bereits verlinkt und darauf aufmerksam gemacht. Das mache ich natürlich auch unter dieser Podcast-Folge. Und ich finde das ganz bemerkenswert, wie gerade auch aus der Reihe von ehrenamtlichen Menschen und einfach engagierten Mitmenschen so tolle Projekte erwachsen sind. Also da ist ja alles dabei, von Single-Kochen über Tischtennis spielen, über einfach mal spazieren gehen, bis zu Gesprächsangeboten. Also das ist schon bemerkenswert. Und ich fand allein die Sammlung beeindruckend. Und die werde ich natürlich auf jeden Fall auch verlinken. Aber ich wiederhole und unterstreiche das nochmal. Das heißt, es gibt jetzt ein Projekt, wo sich Initiativen bewerben können, kleine Initiativen, um 1.000 Euro Unterstützung zu bekommen. Wie können wir das machen?
2.000 mal 1.000 Euro. Und da wird es dann einen Förderaufruf geben. Den findet man auf der Internetseite der Staatskanzlei. Wir können den gern bei Ihnen verlinken.
Das werde ich machen.
Danke dafür. Und das wird ziemlich unbürokratisch laufen, weil es auch natürlich eine kleine Summe ist. Aber eben, weil ich der Überzeugung bin, dass die vielen kleinen Dinge am Ende den Erfolg bringen.
Es ist ja schon auffällig, dass das Thema Einsamkeit, und wir begegnen uns in diesem Kontext ja jetzt schon zum wiederholten Mal, so ein Herzensthema für Sie ist. Darf ich Sie fragen, ob Sie nicht nur als Politiker, sondern auch als Mensch mit dem Thema schon mal Berührung hatten?
Ich glaube, wenn man genau hinschaut, dann findet man Einsamkeit auch im eigenen Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn ich zum Beispiel auch an frühere, sehr aktive Politiker denke, dann habe ich da auch so ein paar Dinge vor Augen. Ich glaube, gerade Leute, die im beruflichen Kontext unglaublich viel am Kopf haben, sind nachher besonders gefährdet, weil sie in der Phase, wo sie das berufliche voll fordert, merken sie es nicht. Freunde und Bekanntenkreise werden aber vernachlässigt und nachher fällst du in ein Loch. Also ich glaube, wer hinschaut, findet immer auch in seinem persönlichen Kontext Einsamkeit. Und das kann eine kleine Begebenheit sein, wo man vielleicht selber voll im Stress ist, Samstagmittag noch schnell ein paar Einkäufe machen und auf einmal steht an der Kasse jemand und kaut der Kassiererin ein Ohr ab. Warum ist denn das so? Weil das wahrscheinlich der einzige Kontakt ist mit einem anderen Menschen, der einzige direkte Kontakt mit einem anderen Menschen. Schauen wir uns Medienverhalten von jungen Leuten mal an. Die hängen unglaublich viel in Social Media, aber der Kontakt, der persönliche Kontakt, wo Kinder, junge Leute noch mit anderen irgendwas zusammen machen, spielen, Jugendarbeit, irgendwas machen, der ist radikal runtergegangen. Also man kann es aus der persönlichen Erfahrung, Privatempirie rausziehen, aber man kann auch gesellschaftliche Phänomene mal abklopfen auf Einsamkeitsrisiken, Stichwort Social Media Nutzung und dadurch zurückgehende direkte menschliche Kontakt. Ich glaube, wer ein bisschen sensibel ist für das Thema, ein bisschen Empathie hat, der sieht, dass die Zahlen, die wir in der Forschung für junge Leute gesehen haben, nicht nur bei jungen Leuten eine echte Relevanz haben.
Ja, und Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Also auch jemand, der beruflich zum Beispiel sehr eingebunden ist oder auch jemand, der jeden Tag in die Schule geht oder zur Ausbildung und quasi faktisch von Menschen umgeben ist, kann ja dennoch Einsamkeit empfinden. Denn Einsamkeit ist ja nicht definiert dadurch, dass man allein und isoliert ist, sondern dass man weniger Verbindung fühlt, als man eigentlich gerne hätte, oder weniger tiefe Verbindung, als man gerne hätte. Und ich glaube, viele Menschen verwechseln das. Die denken, Einsamkeit bedeutet, ich bin alleine.
Stimme ich total zu. Und das deckt sich mit meinen Erfahrungen von Menschen, die dann von einem Tag auf den anderen raus sind aus so einem Leben. Und dann am Ende gar keinen Kontakt mehr haben. Dann merken sie, dass ihnen was fehlt. Weil das andere hat sozusagen nur ja so eine Scheinsubstitution irgendwie erzeugt.
Mhm. Sie haben sich international ja auch zum Thema Einsamkeit vernetzt. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, da können wir als Nordrhein-Westfalen, aber vielleicht auch insgesamt als Deutschland mal hingucken? Davon können wir lernen?
Also die Briten hatten als erstes, glaube ich, einen Staatssekretär oder ein Ministerium mit einem eigenen Staatssekretär zum Thema. Ich habe mich in Japan mal mit Experten einer hochrangigen Regierungskommission getroffen. Da sind dann auch Lösungen bei, die bei uns auf den ersten Blick vielleicht sogar abstoßend wirken, aber funktionieren können. Ein Beispiel: Japan, wirklich technikverliebtes Land. Da gibt's gab's ein Café mit Robo-Kellnern. Also da kommt dann so ein Roboter zum Tisch gefahren. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, es steht ein Roboter sozusagen am Tisch mit einem Bildschirm. Da sieht man auf dem Bildschirm einen Menschen. Und der ist offensichtlich ein richtiger Mensch. Also nicht irgendein
AI-Thema.
Auf dem Bildschirm.
Ja.
Es ist da so ein bisschen eingefasst in so ein bisschen technisches, kitschiges Klimbim. Aber im Grunde, machen wir es mal einfach. Auf dem Tisch in der Kneipe steht ein Bildschirm. Man setzt sich hin, da schaltet sich jemand auf und sagt, hi, ich bin so und so, ich sitze 3 Provinzen weiter und kann nicht aus dem Haus, weil ich habe ein schwerbehindertes Kind, das ich pflegen muss. Was ist eure Bestellung? Dann ist man erstmal vor den Kopf geschlagen und fragt sich, okay, was machst du da? Was ist das für eine Idee hier? Ich bin ja extra da hingegangen, um es mir anzuschauen. Es ist die einzige Möglichkeit für diese junge Frau gewesen, überhaupt mit Menschen in Kontakt zu kommen, ein bisschen Smalltalk zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen. Dann haben wir unsere Bestellung abgegeben und die wurde dann ein paar Minuten später vom Roboter gebracht. Wird man jetzt in Deutschland denken, boah, ist aber irgendwie unpersönlich oder ist das jetzt was? Oder will ich mich mit einem Schicksal von einem Menschen auseinandersetzen, der nicht aus dem Haus kommt, wenn ich jetzt mal schön essen gehen will? Kann man alles sich fragen und diskutieren? Ist vielleicht auch eher was für ein Lokal, wo man mal mittags schnell einen Snack nimmt. Aber für die Person ist das der einzige Kontakt zur Außenwelt jenseits von vielleicht selber schneller Einkauf oder irgendwas. Und solche Sachen mal zu sehen und sich dann einen eigenen Reim drauf zu machen. Wir können ja auch entscheiden als Gesellschaft, dass es nichts für uns ist. Aber das finde ich, das war es jedenfalls wert, sich das mal anzuschauen. Die japanische Regierungskommission zu dem Thema, die waren wirklich sehr, sehr speziell. Da ging es dann auch um die Frage, wie man älteren Leuten, da ging es schwerpunktmäßig um ältere Leute, die Möglichkeiten gibt, möglichst lang von zu Hause noch Banking-Geschäfte zu machen. Das war so sehr, sehr speziell. Aber am interessantesten fand ich dieses Beispiel mit dem virtuellen Kellner. Also ein realer Kellner per Video zugeschaltet, weil er aus bestimmten Gründen nicht aus dem Haus kommt.
Das ist aber interessant, weil das ja, Sie hatten ja gerade schon den Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Social-Media-Konsum beziehungsweise die Verlagerung des Lebens in diese virtuellen Welten angesprochen. Und das kann natürlich kritisch sein und Einsamkeit begünstigen.
Andere Sachen können auch hilfreich sein, ja klar.
Genau, und das ist natürlich jetzt ein Beispiel dafür, dass für sehr dezentral lebende Menschen oder Menschen, die sonst wie zu Hause gebunden sind, diese Online-Vernetzung auch eine Möglichkeit sein kann. Und das fand ich jetzt auch toll an der Sammlung auf ihrer Website, dass es da so vielfältige Angebote gibt und je nach Lebenssituation man da auch sowohl echte Angebote in Anführungsstrichen im echten Leben finden kann, als auch virtuelle Angebote. Ob wir uns jetzt alle zum virtuellen Kellner da entwickeln, weiß ich nicht, sehe ich auch nicht so, aber spannender
Gedanke. Weiß ich auch nicht. Ich habe es ja auch ehrlich gesagt, dass ich so ein bisschen Distanz hatte. Ich finde das, wissen Sie, was ich daran das Gute finde, da wird jemand gebraucht. Da wird jemand nicht sozusagen, kriegt jemand nicht den Stempel, du bist einsam, du bist ein Opfer und wir kümmern uns jetzt mal um dich. Sondern man sagt, hey, so kannst du nicht nur Leute treffen, sondern hier für uns einen Job erledigen und kriegst noch ein bisschen Geld. Wenn man jetzt mal die technischen Barrieren da wegdenkt und die Berührungsängste, Menschen, die gerade aus dem Berufsleben raus sind, in ein Loch fallen, wir könnten die alle gut gebrauchen, oder viele davon könnten wir gut gebrauchen, mal in Grundschulen oder Kindergärten vorzulesen. Da geht's gar nicht drum, jemanden sozusagen schon fast zu pathologisieren und zu sagen, boah, du armer, einsamer Mensch, jetzt kommt die ganze Kümmerei um dich herum, sondern zu sagen, pass mal auf, wir brauchen dich. Der Punkt ist halt bei Einsamkeit auch wichtig, finde ich. Den Menschen fehlt Gesellschaft, aber unserer Gesellschaft fehlt an so vielen Stellen Menschen. Und das nicht jeder ist der oder die Richtige dafür, in der Kita vorzulesen. Das ist manchmal auch zu wuselig oder können aber nicht mit Kindern, gibt's auch. Aber für eine ganze große Zahl von Menschen wäre das, glaube ich, ein guter Punkt, wo sie sich sinnvoll einsetzen können und Einsamkeitsbekämpfung, die wahrscheinlich besser gar nicht laufen könnte.
Ja, Sie haben das super gesagt. Also Menschen brauchen Gesellschaft, aber die Gesellschaft braucht auch Menschen. Das finde ich ein ganz gutes Motto. Was würden Sie sich denn wünschen, was so jeder Einzelne von uns tun kann? Zum einen vielleicht auch, um das Thema Einsamkeit zu entstigmatisieren, denn das ist immer noch sehr schambehaftet. Viele Menschen schämen sich, wenn sie einsam sind. Mhm. Und zum anderen aber auch, um das vielleicht ein bisschen aufzubrechen.
Ja, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wenn jeder mal, also der Wunsch ist, ein Stück sensibel sein, einmal sein Einsamkeitsradar anzuschmeißen, zu gucken, wo sind eigentlich welche. Es wird einem jemand einfallen. Der Arbeitskollege, den man vielleicht vor 2 Jahren noch mit Sekt und Mettbrötchen verabschiedet hat. Was ist mit dem? Lange nicht gehört. Mensch, ist der schon so lange raus? Ja. Was gehört? Nee. Vielleicht ist der Pumper gesund und macht gerade eine Weltreise. Alles in Ordnung, aber sich mal melden. Ich habe letztens eine unserer Aktionspostkarten von unserem Tag, wo wir die Studie auch vorgestellt haben, und so haben wir so Postkarten gehabt, nochmal an eine ehemalige Mitarbeiterin geschickt. Weiß ich nicht, vielleicht ist die auch, hat die überhaupt kein Problem, aber ich habe gedacht, vielleicht doch. Einfach die Kleinigkeit, die jeder tun kann, tun. Wenn 18 Millionen Nordrhein-Westfalen was tun oder nur die Hälfte, haben wir schon mehr erreicht, als jedes Gesetz erreichen kann. Das wird manchmal lächerlich gemacht. Hab meinem Landtag gesagt, Mensch, in der Adventszeit mal jemand ein paar Kekse vor die Tür stellen. Großes Geschrei, der Ministerpräsident des großen Landes Nordrhein-Westfalen, dem fällt nichts besser. Mir fällt eine Menge ein. Aber ich glaube, dass diese kleinen Dinge, die jeder machen kann, so wenig Aufwand sind, dass man sie als Ministerpräsident ja vielleicht nicht verordnen oder erzwingen kann, aber doch erbitten kann. Und das wäre meine herzliche Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal Einsamkeitsradar anschmeißen, gucken, wo ist vielleicht jemand, einfach mal Kontakt aufnehmen. Wir hatten jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft, jemand mal, demnächst die Bundesliga wieder los, geht auch mit Bundesliga, mal einladen. Hast du Bock auf ein Würstchen und ein Bier oder von mir aus auch auf ein Gemüsespieß, auch wurscht. Aber Kontaktaufnahme niederschwellig, glaube ich, kann jeder machen.
Super. Eine letzte Frage, weil Sie gerade schon die 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen angesprochen haben. Sie sind quasi der Boss. Ist es einsam an der Spitze, wie man immer so sagt?
Also Spitzenpolitik und Einsamkeit, das hängt schon zusammen, weil wir sind natürlich auch Leute, um die es immer rumrauscht. Und ich pflege ganz bewusst private Freundschaften, private Freundeskreise, die es seit, ja, teilweise seit dem Kinderturnen, seit dem gemeinsamen Kinderturnen mit 2-3 Jahren gibt. Und das ist wertvoll, weil ich mir auch irgendwann vor ein paar Jahren bewusst gemacht habe, wenn du die nicht pflegst, sind die weg. Die Monate, die Jahre rauschen durch. Alle sind voll in der Rush-Hour des Lebens, beruflich gut unterwegs, engagiert, haben Familie, Kopf voll mit 1000 Sachen. Und deswegen versuche ich ganz bewusst Freundschaften zu pflegen, auch Zeit einzuräumen, auch Zeit für Familie richtig im Kalender auch zu blocken. Auch da rauscht die Zeit durch. So versuche ich der Einsamkeit des Spitzenpolitikers sozusagen was entgegenzusetzen.
Super, Herr Ministerpräsident. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen.
Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de.